Ich habe immer Angst im Lobpreis, wenn ich so ein Mikrofon schon umhabe, ja, dass das irgendwie schon an ist und ihr das alles hört, was ich so singe. Aber das ist euer Risiko, ja. Also ihr kauft euch jedenfalls keinen Lobpreisleiter ein mit mir, ja. Im Herzen schon, aber vom Vermögen her nicht so. Ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen, und ich freue mich, ja, hier zu stehen. Das ist, jede Bühne und jede Gemeinde ist ja ganz anders und ganz neu, und man muss sie sich erstmal auch erarbeiten, ja, oder so spüren. In meiner Gemeinde werde ich immer hinter die Kanzel gestellt, ja. Das hat zwei Gründe. Erstens laufe ich ihnen zu viel durch die Gegend, ja, da kommen sie immer nicht hin und her mit. Und zweitens haben sie mal gesagt, wenn ich mit dem Funkmikrofon unterwegs bin, dann werde ich immer schneller, und hinter der Kanzel bin ich ein bisschen langsamer. Also ich versuche, keine Furche in eure Bühne zu laufen, und ich versuche auch langsam zu bleiben. Ich weiß, das ist eine große Schwäche von mir. Da überschlagen sich meine Gedanken und die Zunge kommt nicht hinterher. Also seid gnädig mit mir. Ich gebe mir Mühe. Ich habe am Anfang des Jahres in meiner Gemeinde über die Jahreslosung predigen dürfen. Das ist immer bei zwei Pastoren, muss man sich aussuchen, wer das darf. Ich durfte dieses Jahr ran, und hinterher kam jemand auf mich zu und meinte: Miri, die war richtig gut, die kannst du als Vorstellungspredigt nehmen. Dann habe ich gesagt: Freunde, ich habe schon eine. Ich habe mir schon was ausgedacht für euch. Nein, ich habe mir nichts ausgedacht, sondern Gott hat sich schon was ausgedacht für euch. Weil mir es ganz wichtig ist, dass es für mich jetzt hier keine Probeprüfungspredigt ist, ja, PPP, sondern für mich ist es wichtig, wenn ich predige, dass Gott was zu sagen hat. Deswegen hoffe ich, dass ihr nicht nur auf meine Rhetorik heute achtet oder darauf, dass ich zu schnell rede oder zu viel laufe oder zu laut bin oder nicht genug Schwäbisch spreche, sondern dass ihr eure Herzen aufmacht für das, was Gott euch heute zu sagen hat. Weil ich glaube, Gott hat was vorbereitet für euch, und ich freue mich, dass ich immer wieder von ihm gebraucht werden darf, das weiterzugeben. Weil ehrlich gesagt habe ich schon im November gewusst, wenn ihr mich einladet zum Predigen, was ich gerne euch weitergeben möchte. Weil Gott irgendwie, das hat mich nicht losgelassen. Das kam immer wieder, und da dachte ich mir, das ist für euch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne euch da nicht gut genug, jeden Einzelnen von euch. Aber ich denke mal, geistig gesehen ist bei uns allen noch Luft nach oben, oder? Ja, da möchte ich, also, ne, das ist nicht wertend, was ich heute sage, sondern ich glaube, wir alle haben Luft nach oben, wir alle dürfen uns entwickeln, und deswegen möchte ich heute gerne über 5 Bausteine deiner persönlichen Erweckung predigen. Ich habe euch auch eine Präsentation mitgebracht. Funktioniert die? Super. Da steht's: 5 Bausteine deiner persönlichen Erweckung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Erweckung ist bei manchen so ein rotes Tuch. Das Wort, was wollen die Leute damit sagen? Also ich glaube nicht, dass Jesus unbedingt dieses Jahr wiederkommt. Er kommt, wenn er kommt. Und wenn er nicht kommt, machen wir so lange weiter, bis er kommt. Aber ich glaube, dass zurzeit irgendwas passiert. Es ist ein Umbruch da. Wir merken einfach gerade, da brodelt was. Da brechen Sachen auf. Und ganz ehrlich, Erweckung, das deutsche Wort dafür, ich liebe es einfach. Im Englischen, ja, Revival oder so, gut, geht auch in die Richtung, aber Erweckung hat was mit Aufwachen zu tun. Und die Leute, oder worum es geht in Erweckung, Erweckung ist nicht für die Nichtchristen. Erweckung ist für uns. Weil die Leute, die schlafen, das sind wir. Und wir müssen auferweckt werden, aufgeweckt werden. Erweckung muss bei mir ganz persönlich anfangen. Erweckung fängt nicht bei eurem Pastor an. Erweckung fängt auch nicht bei Johannes Hartl an. Erweckung fängt bei dir an. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und es wird mir immer wieder ganz neu bewusst, dass ich sage, wenn ich Erweckung will, dann muss ich auf mich gucken und was in meinem Leben so läuft und wie ich Einfluss habe auf das, was um mich herum passiert. Mir nutzt es nichts zu sagen, ja, aber mein Pastor oder mein Hauskreisleiter oder so, sondern das ist mit mir. Und ich hoffe, dass ihr heute mal bereit seid, auch selber auf euren eigene Tankanzeige zu gucken und mal zu reflektieren, wie sieht's eigentlich bei euch aus. Und dafür habe ich mich mal ein bisschen umgehorcht und umgeguckt und mal geguckt, was sind so 5 Punkte, die man so beobachtet, wenn Leute neu erwecklich unterwegs sind, aber auch, eigentlich kommt das Ganze aus einem Seminar, das ich mal gehalten habe über unsere MV-Geschichte. Wir sind Mühlheimer Verband, das seid ihr und ich bin das auch. Und wir kommen aus einer Erweckung. Das ist euer geistliches Erbe. Eure DNA besteht aus Erweckung. Das ist cool, oder? Wir sind entstanden als Gemeinden, weil der Heilige Geist neu was gemacht hat in unserem Land. Und da Leute waren, die echt Gott die Herzen aufgemacht haben und gesagt, benutze du uns, wir wollen was Neues sehen. Und alleine an deren Geschichte kann man diese 5 Bausteine auch ablesen. Und die habe ich euch heute mal mitgebracht. Und der erste Punkt, den darfst du mal anwerfen, ist Sehnsucht. Mit Sehnsucht fängt alles an. Ohne Sehnsucht gibt es keine Erweckung. Und Sehnsucht, ja, das ist so ein Wort. Ich habe jetzt viel mit Leuten gesprochen. Manche sprachen von Durst, manche von Hunger. Ich nenne es gerne Sehnsucht, eine heilige Unzufriedenheit. Ich bin nicht mit dem zufrieden, was ich gerade habe. Ich bin Gott dankbar für das, was ich gerade habe. Aber ich bin nicht zufrieden damit, weil ich weiß, dass da noch mehr ist. Wir hören Geschichten, wir sind globalisiert, wir haben das Internet. Wir hören, was so überall sonst auf der Welt passiert. Wir haben Freunde von uns, die Gospel Tribe arbeitet ehrlich gesagt ganz dicht mit Bielefeld zusammen. Und ein Leiter aus Bielefeld, mit dem ich die Jugendallianz leite, der erste Zeit mit Gospel Tribe in Nepal. Und er schickt uns immer wieder Videos und da haben sie tolle Sachen erlebt. Und wir saßen im hauptamtlichen Gebet mit seinem Vater zusammen und er hat uns das neueste Video gezeigt. Und einer von den Hauptamtlichen sagte, das ist richtig cool, was da für Heilungen passieren, aber sowas passiert in Nepal, aber nicht in Deutschland. Und ich dachte so, nein, der gleiche Gott, der in Nepal regiert, der regiert auch hier. Und ich will glauben, dass so eine coolen Dinge auch hier passieren. Natürlich ist es eine andere Kultur, es ist ein anderer Boden, der hier ist. Aber der Gott ist der gleiche. Und ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir auch hier tolle Sachen mit unserem Herrn erleben. Und das ist meine Sehnsucht. Es gibt ein Lied, das singen wir sehr gerne in der MV-Jugend, das heißt Mehr von dir. In dem heißt es, wir sehen uns nach mehr von dir. Berühre du uns neu, denn dich zu sehen verändert unsere Herzen. Das haben wir, glaube ich, 2013 oder 2014 das erste Mal in Bremen gesungen. Und ich wurde so berührt worden, ich habe so geheult. Und jetzt, wo ich selber in der MV-Jugendleitung bin, sorge ich immer dafür, dass dieses Lied garantiert gesungen wird auf den Veranstaltungen. Weil ich das einfach liebe, weil es in mir eine Seite zum Klingen gebracht hat, wo es auf Resonanz gestoßen ist, wo ich sage, das ist mein Gebet und das bete ich jeden Tag. Ich sehne mich nach mehr von dir. Und in erster Linie nicht für meine Gemeinde, sondern für mich ganz persönlich. Und ich glaube, in solchen Dingen dürfen wir gerne egoistisch sein. Ich wünsche mir natürlich auch für meine Gemeinde, ich wünsche mir für euch, dass es mehr wird, aber egoistischerweise wünsche ich es mir erstmal bei mir. Ich sehe mich nach mehr von Gott und ich habe eine Sehnsucht. Und da liebe ich unsere Jahreslosung, denn da steht, er will den Durstigen geben. Da steht nicht, er will allen geben, sondern er will den Durstigen geben. Denen, die kommen mit einer Sehnsucht, mit einem Hunger, die sagen, ich habe Durst, ich will davon mehr. Und wisst ihr was, ich musste feststellen, das lebendige Wasser ist der schlechteste Durststiller aller Zeiten. Es ist einfach so, je mehr ich davon trinke, umso durstiger werde ich. Je mehr ich in Gottes Gegenwart bin, je mehr ich vom Heiligen Geist berührt werde, denke ich, boah, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich habe eine Sehnsucht. Und ich hoffe, oder ich frage euch einfach mal, wie sieht es bei euch mit eurer Sehnsucht aus? Manchmal lassen wir uns so ganz zufrieden sein mit dem, was wir haben. Ist ja ganz nett. Ich habe was erlebt mit Jesus, ist ganz schön, ich lese in meiner Bibel, das reicht mir. Oder aber, wir stillen unseren Durst mit so vielen anderen Sachen. Das habe ich mit meiner Jugend neulich als Thema gemacht. Warum sind wir eigentlich nicht mehr durstig? Wir haben so viel Angebot, wir werden so zugeballert. Wir haben es irgendwie verlernt, durstig zu sein. Wir haben es verlernt, gelangweilt zu sein. Also ich beobachte das und ich beobachte das bei mir selber und ich hasse es. Du stehst an der Bushaltestelle, als erstes zack, Telefon raus. Weil wir es nicht mehr aushalten, 5 Minuten in der Gegend rumzustehen. Und ich will immer mein Handy gar nicht rausholen. Ich denke so, ich will nicht zu denen gehören. Und immer wieder ertappe ich mich, dass auf einmal mein Telefon in der Hand ist. Und eigentlich will ich das gar nicht. Ich will auch mal gelangweilt sein. Ich will einfach mal blöd auf meinem Teppich sitzen und aus dem Fenster gucken. Ich liebe meinen Teppich. Sollte ich hier einziehen, lade ich euch mal ein auf meinen Teppich. Er ist groß und flauschig. Habe ich geschenkt bekommen. Ehrlich gesagt habe ich, glaube ich, fast alle meine Möbel geschenkt bekommen. Gott ist so gut. Ja. Aber ich habe eine Sehnsucht. Und ich sehne mich wirklich nach mehr. Und ich hoffe, dass euch das auch so geht. Und eine Bibelstelle möchte ich euch mitbringen. Ich habe euch auch meine Bibel mitgebracht. Das ist meine Bibel. Ich hoffe, die seht ihr mal öfter. Ich hoffe, ihr seht euch eure auch mal öfter. Ja. So sehr ich digitalisiert bin, ich predige vom iPad, ja, geht nichts über das Wort Gottes in Papierform. Ja? Meine Teenies, wenn die irgendwas aufschlagen sollen, sagen sie, wo ist das Suchfeld? Ja, es ist traurig, ganz traurig. Und zwar möchte ich euch eine Stelle aus dem Philipperbrief vorlesen. Bei meiner Bibel muss man aufpassen, da sind so viele Zettel drin, ja, da fällt immer alles raus. Also solltet ihr sie irgendwo mal sehen und hochheben, versucht sie nicht zu schütteln. In Philipper 3, Vers 12, das hat was mit Sehnsucht zu tun, das ist etwas, wie ich sage, so will ich leben, schreibt Paulus nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Ich habe überlegt, ob ich euch eine andere Übersetzung vorlese. Ich lese Elberfelder. Aber ich liebe es, wie Elberfelder übersetzt. Ich jage ihm nach. Das ist nicht so, naja, und wir gucken mal, dass wir irgendwann mal fertig werden und dass ich mehr begreife, sondern er sagt, ich jage ihm nach. Das ist Dynamik. Das ist, da ist eine Kraft hinter. Er sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Paulus, ja, von allen Männern, sagt, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich jage ihm nach. Und das soll mein Lebensstil sein. Ich will dem Herrn nachjagen, bis ich es ergreife. Wir werden es wahrscheinlich bis zum Schluss nicht ganz begreifen. Deswegen freue ich mich auf die Herrlichkeit. Ich erwarte diesen Moment, wo man in den Himmel reintritt, den ersten Schritt und denkt, ah, jetzt macht alles Sinn, so einfach ist es. Bis dahin werden wir es nicht begreifen, aber meine Sehnsucht bleibt. Meine Sehnsucht bleibt und ich hoffe bei euch auch. Es ist super, ich sehe eure Uhr ganz gut. Ich weiß nur nicht, wann ich angefangen habe. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt ist Gebet. Gebet ist die Zwillingsschwester der Sehnsucht. Die laufen Hand in Hand, weil unsere Sehnsucht treibt uns ins Gebet, treibt uns in die Gegenwart Gottes, treibt uns dahin, inständig zu flehen, zu sagen, Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir. Wo können wir ihn besser begegnen als im 1-zu-1-Gespräch? Guck doch mal in euch, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wie regelmäßig ist dein Gebetsleben? Einmal im Monat ist auch regelmäßig, ne? Ich hoffe, ihr seid da regelmäßiger, öfter dabei. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Bist du vielleicht frustriert von deinem Gebetsleben, dass du sagst, ich bete und es scheint nichts zu passieren? Irgendwie habe ich den Glauben an die Macht des Gebetes verloren. Ich war am Mittwochabend bei Dunkelbergs im Hauskreis und da fangen sie gerade ein Buch von Johannes Hartl über Gebetstechniken an und da haben wir über Gebet gesprochen und Gabi hat nochmal ein Gebet vorgelesen, worin es ging, dass nur noch die Beter es schaffen können. Es war kurz vor dem Krieg, glaube ich, oder im Krieg, oder na, jedenfalls dann, back then. Es ist eine verzweifelte Situation. Und sie waren sich einig, dass nur noch die Beter es richten können. Und ich glaube an so eine tiefe Macht des Gebetes. Für mich ganz persönlich, aber auch für drumherum. Und ich weiß, wenn ich nicht morgens meine Gebetszeiten habe, dann kann ich den Tag knicken. Und jetzt denkt ihr euch ja vielleicht, wer hat denn schon noch die Zeit, morgens zu beten? Ja, Luther soll mal gesagt haben, ich bete jeden Morgen eine Stunde. Wenn ich richtig viel zu tun habe, zwei. Das braucht Überwindung. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr eure Zeiten verpleppert. Das ist das mit dem Telefon. Ich weiß nicht, ob ihr alle sozusagen freien Minuten, die ihr habt, am Telefon hängt. Überlegt mal, wo ihr vielleicht dann einfach ins Gebet gehen können. Dass ihr sagt, jedes Mal, wenn ich auf einen Aufzug warte oder mal muss oder so, dann nehme ich mir vor, zu beten. Ich weiß, dass ich den ganzen Tag mit Gott unterwegs bin. Das ist manchmal, ist der Beruf recht einsam. Unter der Woche arbeitet man viel für sich als Pastor. Ja, dann bin ich die ganze Zeit mit Gott im Gespräch. Er ist mein Quatschpartner. Ihm erzähle ich das alles. Und ich versuche wirklich im Gebet da zu sein. Und auch da dürfen wir egoistisch sein. Erstmal für uns beten. Ich weiß, ich bin alles andere als perfekt. Aber ich sehe mich danach, dass Gott es anrührt. Und das ist passiert im Gebet. Wenn ich mich aufmache, ihm zu suchen, ihm zu begegnen und ihm die Chance auch lassen zu reden. Oft beten wir und beten wir und beten wir und sagen Amen. Und Jesus sitzt da, aber er wollte doch noch was sagen. Ne? Also wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Wo treibt uns unsere Sehnsucht im Gebet? Wie sieht dein Gebetsleben aus? Die Erweckung in Mülheim ist entstanden, weil Leute gesagt haben, wir haben eine Sehnsucht danach, eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben. Da muss es mehr geben. Und sie haben gebetet. Sie haben gesagt, dann treffen wir uns Himmelfahrt bis Pfingsten. Treffen wir uns zum Beten. Das, was in unserer Stadt passiert. Haben sich die Pastoren der Stadt zusammengetan. Und sie haben geplant, dass vielleicht so 500 Leute kommen zu diesen Gebetsabenden. Und gleich am ersten Abend sind über 1000 gekommen. Der Raum war überfüllt, die saßen Leute auf der Bühne und die Bühne ist fast zusammengekracht, weil der Raum es einfach nicht aushalten konnte. Und jeden Abend wurden es mehr. Und sie haben gebetet und auf einmal konnten die gar nicht mehr aufhören. Dann kam Pfingsten, aber es war gar nicht vorbei. Eigentlich haben sie gesagt, so die 10 Tage sind rum. Und sie sind in eine Zeit gegangen, sie haben ein Zelt von der Zeltmission geholt, weil sie einfach mehr Platz brauchten. Und es haben sich 3.000-4.000 Leute innerhalb von wenigen Wochen bekehrt in Mülheim. Und damit ging es los. Weil da eine Gruppe von Leuten war, die eine Sehnsucht hat gesagt, wir fangen an zu beten. Also ich glaube an die Macht des Gebetes. Punkt 3. Einheit der Christen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit anderen. Und ihr habt heute schon mal was richtig gemacht, ihr seid hier. Ja? Ich kenne so viele Leute, die sagen, oh, Gemeinde gefällt mir eigentlich nicht mehr, der Lobpreis ist mir zu laut, der Lobpreis ist mir zu langweilig. Also wenn der predigt, komme ich ja schon gar nicht. Ne? Oh, wenn der Posaunenchor schon wieder spielt, ältere Lieder als ich, oh, dann komme ich nicht. Ja. Das ist so. Ich versuche immer in meiner Gemeinde gerade, das als Linie einzuführen, ja, dass älter, die Lieder nicht älter sein dürfen als ich. Mal schauen, ob sie sich dran halten. Naja, aber wir haben halt auch einfach die Möglichkeiten. Dann sagen sie, oh, dann gucke ich mir auf YouTube den Lobpreis von meinen Lieblingsbands an, Hillsong und Bethel, die bringen dann auch immer welche mit Untertiteln raus, dann kann man mitsingen, ja, so ein bisschen Karaoke-mäßig vor seinem Laptop. Und dann suche ich mir den Livestream oder die Aufnahmen von meinem Lieblingsprediger raus. Oh, ich höre immer Bill Heibels. Also, Bill Heibels, das ist es. Und dann muss ich jetzt nicht in meine Gemeinde gehen und mir Miri anhören, sondern dann höre ich mir Bill Heibels an. Und ich denke immer so, ja, mit wem betest du denn? Mit deinen Kuscheltieren? Ja, also, es ist ja alles gut und schön und spricht nichts dagegen, auch unter der Woche gerne mal sich andere Inspirationen zu holen. Ich höre gerne mal in andere Predigten rein. Aber dafür darf doch der Gottesdienst nicht aus. Also, ne, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Gott hat sich Gemeinde so gut ausgedacht. Das ist ein tolles Konzept. Es kommen Menschen zusammen, da knirscht es manchmal, ja. Aber da kommen Menschen zusammen. Da ist Gemeinschaft, da ist Anerkennung, da ist Liebe. Und da seid ihr richtig gut drin. Ich komme hier rein und ich merke, hier ist eine Wertschätzung, hier ist eine Liebe, hier ist eine Annahme. Boah, da geht mein Herz auf. Meine Gemeinde ist da nicht gut drin. Ihr müsstet da mal echt vorbeikommen in Bielefeld und den Leuten mal zeigen, was es heißt, als Gemeinschaft wertzuschätzen. Und dafür sind wir gemacht, dass da Geschwister sind, die mit uns stehen, mit denen wir Gemeinschaft haben, die für uns beten, wenn es uns nicht gut geht, die uns mal durchtragen durch schwere Zeiten oder wo ich vorbeikommen kann, wo ich ihnen helfen kann, wo ich Unterstützung bieten kann. Dafür sind wir gemacht und dafür ist Gemeinde gedacht. Und ich glaube, wir können nur in unserem geistlichen Leben vorankommen. Wir können nur persönliche Erweckung erfahren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und nicht nur in unserer eigenen Gemeinde, sondern ich glaube, in letzter Zeit wird es immer nötiger, dass wir über unseren Tellerrand hinausgucken. Wenn die Flut kommt, steigen alle Boote. Ich kann euch schon mal vorfahren, ich mag Boote. Ja, es wird immer mal wieder nautische Vergleiche geben bei mir. Wenn die Flut kommt, steigen alle Boote. Wenn Erweckung kommt, wird nicht nur die Freikirche erweckt, sondern alle Gemeinden. Die Landeskirche, die katholische Kirche. Wir sehen es bei einer Konferenz wie einem Meer. Eine katholische Gebetskonferenz. Wenn ihr mal so dran denkt, ja, wenn ich sage katholische Gebetskonferenz, ich weiß nicht, was ihr da für ein Bild habt, aber wahrscheinlich nicht die Meer. Ja? Da kommen alle Konfessionen zusammen. Ich habe das geliebt, ich habe Livestream geguckt und König und Priester hat gespielt, hat vorne richtig gerockt und in der ersten Reihe, so die ersten drei Reihen, waren katholische Priester in weißen Roben und die da voll und abgegangen sind. Ich dachte so, preis den Herrn. Halleluja. So gut. Wir brauchen die Gemeinschaft mit anderen. Wir sind ein Leib. Wir sind alle anders. Und ich würde jetzt vielleicht nicht immer zu den Mennoniten gehen, aber ich kann von denen eine Leidenschaft und eine Bibeltreue lernen, die ich anderswo vielleicht nicht lerne. Wenn ich zu den Katholiken gehe, dann lerne ich was, einen neuen Respekt für die Heiligkeit Gottes. Und deswegen mache ich euch Mut. Trefft euch mit anderen Christen, die nicht aus eurem eigenen Stall kommen. Ihr werdet neue Dinge über Gott lernen. Es gibt immer diesen hübschen Vergleich mit dem Elefanten und den Mäusen. Einer ist am Rüssel, einer ist am Stoßzahn, einer ist am Schwanz und jeder beschreibt diesen Elefanten anders. Und jeder hat recht. Und so geht es uns Christen aus. Unser Gott ist so groß. Habt Gemeinschaft. Einheit der Christen. Wir sind ein Leib. Punkt 4 ist das Wort Gottes. Ich möchte wieder noch einen neuen Werbeblock für Bibeln machen. Ja? In meiner Heimatgemeinde hieß es immer, jetzt hört doch mal alle eure Bibeln raus. Und wer keine bei hat, sitzt sich neben den Christen. Wann habt ihr das letzte Mal eure Bibel in der Hand gehabt? Für mich ist meine Bibel, meine private Bibel, so ein Schatz. Die darf nicht jeder anfassen. Die lasse ich nicht gerne irgendwo liegen. Ich fahre im Sommer gerne auf einem Missionskutter mit und wir haben eigentlich so ein Bibelfach, da stopfen alle ihre Bibeln rein. Ich mag das nicht. Es ist zwar schön, sie dann immer an der Hand zu haben, aber dafür sind es mein Schätzchen. Das brauchen wir. Das lebendige Wort Gottes. Das muss unser Fundament sein. Und damit es unser Fundament sein kann, müssen wir es lesen. Wir müssen drinnen lesen, wir müssen drinnen stöbern. Und dann denkt ihr euch, ich weiß, Miri, ich bin schon so lange Christ. Ich habe das Ding schon dreimal von vorne nach hinten durchgelesen. Eigentlich brauche ich es nicht mehr, kann ich auswendig. Herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Nicht viele von uns haben schon dreimal die Bibel gelesen. Aber brauchen tust du es trotzdem. Jemand hat mir mal das so erklärt. Wenn wir Bibel lesen, ist es wie ein Bibelblatt. Wenn wir eine Bibelstelle gelesen haben, haben wir so ein Blatt dünn, ganz schön flubberig, so, ne? Und wenn wir es nochmal lesen, kommt noch ein Bibelblatt dazu und noch ein Bibelblatt dazu. Und irgendwann wird es so ein dickes Ding. Und erst dann kann es tragen. Und wir können auch eine Bibelstelle 15 Mal gelesen haben und sie sagt uns nichts. Und beim 16. Mal, auf einmal gehen uns alle Lampen an, weil lebendiges Wort Gottes zu uns spricht. Ich kann mein Leben nicht gottgefällig leben, wenn ich nicht weiß, was er zu mir spricht. Und diese Wahrheiten sind zwar schon tausende von Jahren alt, aber sie sind immer noch wahr. Mein Lieblingsbuch ist Levitikus. 3. Mose. Das ist der Punkt, wenn Leute sich vornehmen, ich lese die Bibel von vorne nach hinten durch, an dem Punkt hören sie auf. Da scheitern sie. Und ich habe es gelesen im Studium und mir sind 1000 Lampen aufgegangen. Ich habe gemerkt, da spricht ein liebender Gott zu seinem Volk und sagt, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Aber ihr habt Sünde in eurem Leben. Und so funktioniert es nicht. Und deswegen gebe ich euch eine Anleitung, wie ihr leben könnt, wenn ihr das Heiligkeitsgesetz liest, also der 2. Teil von Levitikus. Da wird beschrieben, wie das Volk Israel leben soll, damit sie Gottes Volk sein können. Und da geht es um alles. Das ist holistisch. Da geht es nicht nur darum, wie sie im Tempel agieren sollen. Das ist der 1. Teil von Levitikus. Das ist ein bisschen langweilig, ja, wie jetzt was geopfert werden muss und so. Aber der 2. Teil im Heiligkeitsgesetz geht es darum, wie können wir leben? Wie sollt ihr euer Feld bestellen? Wie sollt ihr auf dem Markt handeln? Wie sollt ihr mit Kranken und Blinden und Behinderten umgehen? Mit Fremden? Das ist eine Lebensanleitung für eine Gemeinschaft, die funktioniert. Und das Ding ist dann vielleicht 3.000, 3.500 Jahre alt und das passt auf die Postmoderne. Da kann ich mal in Ruhe irgendwann anders drüber reden, aber das begeistert mich. Da lese ich Wort Gottes und denke, ja, Begeisterung. Also Wort Gottes brauchen wir zur persönlichen Erweckung. Ohne geht's nicht. Ohne geht's nicht. Habe ich noch ein bisschen Zeit? Habe ich noch einen Punkt? 5. Punkt. Mutige Schritte wagen. Mutige und glaubensvolle Schritte wagen. Könnt ihr euch mal überlegen, was für euch so ein mutiger, glaubensvoller Schritt war? Die lieben Brüder aus Mülheim, deren mutiger Schritt war das mitten dieser Erweckungsbewegung. Wir waren noch mittendrin, sie hatten das mit dem Zelt und so. Und ich weiß nicht, ob Jens sofort denkt, oh, wie hätten wir das bezahlt und wo hätten wir es hin und wir hätten Versicherung gebraucht. Die haben gesagt, okay. Ein bisschen kenne ich euch schon. Die haben gesagt, hier passiert gerade was, wir haben viele Leute, bauen wir ein Haus. Und da haben sie mitten in der Aktion angefangen, ein Haus zu bauen. Sie haben nicht gedacht, jetzt müssen wir erst noch das abbezahlen und kriegen wir das hin. Und das sind ja alles Leute, die gerade Jesus kennengelernt haben, werden die regelmäßig spenden und keine Ahnung. Die haben gesagt, bauen wir ein Haus. Und haben angefangen, ein Haus zu bauen. Und wisst ihr was? Die Christusgemeinde Mülheim sitzt immer noch in dem Haus. Es hat sich zwar verändert über die Jahre, aber dieses Haus ist geblieben. Und das war ein mutiger Schritt, mal eben ein Haus zu bauen. Für eine Erweckung, wo du nicht wusstest, wie lange das Ding dauert, ne? Was sind mutige Schritte für euch? Für mich kann ich es euch erzählen. Ich lese zurzeit verschiedene Bücher, die mich richtig inspirieren. Ich denke so, ja, davon will ich mehr. Und es geht ganz oft darum, für Leute zu beten, prophetische Eindrücke zu haben, für Heilung zu beten. Und ich lese Leute, die einfach auf die Straße gehen. Ich lese einen, der heißt Sean Bolz gerade. Der setzt sich in ein Café, guckt die Leute an und sagt, Gott, was denkst du über die Person? Dann kriegt er prophetische Eindrücke, geht auf die Person zu und sagt, sagt dir der Name Hans-Peter irgendwas. Dann sagt er, oh, das ist mein Papa. Oder irgendwie so, woher weißt du das? Und dann sagt er, ey, weil Gott dich kennt. Und dieser Gott liebt dich. Und die Person fängt an zu heulen. Und sie haben einen Einstieg und er erzählt ihnen von der Liebe Gottes und der Mensch bekehrt sich. Und ich denke so, wie cool. Wie cool ist das denn? Leute, sie gehen einfach durch die Gegend. Ich habe ein Video gesehen von Todd White. Kann man sich drüber streiten, ne? Aber manche Sachen erlebt er echt ganz cool. Und der war in Israel, in Jerusalem. Und er ist einfach, das Video ist eigentlich, er steht in einer Dönerbude an zum Mittagessen holen. Steht in der Reihe, ja. Und Gott sagt ihm, dreh dich mal um und bete für die Person hinter dich, das Ohr ist taub. Und er dreht sich um und sagt, Entschuldigung, ich glaube, kann es sein, dass ihr rechtes Ohr taub ist? Und er meint, ja, ich will dafür beten. Und er legt ihm die Hand auf und sagt, danke Jesus, dass du heilen möchtest. Amen. Kein großes Tamtam. Keine unendlichen Worte, keine Bibelstellen. Er sagt, danke, dass du heilen möchtest. Amen. Und der Mann, du siehst, wie er es gar nicht glauben kann. Und der Rest des Videos dauert noch ein paar Minuten. Siehst du die ganze Zeit den Mann im Hintergrund. Er kann es gar nicht fassen, dass sein Ohr geheilt ist. Und Todd White ist da nicht reingegangen und hat gesagt, so jetzt heilen wir mal die ganze Bande. Sondern er stand beim Mittagessen an. Ja? Und ich denke so, cool, das will ich auch. Und ich habe immer wieder gebetet, Herr, das will ich auch. Fordere mich heraus. Und ganz ehrlich, davor habe ich Angst. Ich bin kein Straßenevangelist. So auf christlichen Veranstaltungen für Leute beten, gerne. Prophetische Eindrücke, kein Problem. Für Heilung beten, ey, bin ich treu. Aber auf die Straße gehen und Leute ansprechen, naja. Und mir ist es passiert, ich habe jetzt viel gebetet gehabt und jetzt war ich in England. Junggesellen in Abschied von einer Freundin, ich war die Trauzeugin. Und wir waren in so einem richtig, richtig schicken, richtig altem englischen Hotel, so ein altes Herrenhaus, ja. Hatten da Afternoon Tea, ja. Richtig schicke und ich musste mal aufs Klo. Und ich bin aufs Klo gegangen und wie ich reinkomme, steht da eine junge Küchenangestellte, die sich gerade Taschentücher vor die Nase hält. Die hatte sich gerade in der Küche aus Versehen die Nase gebrochen. Und ich komme rein und denke schon so, oh oh, ich schnell in so eine Kabine und dann stand ich da. Jesus, ich traue mich nicht. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, bete für sie. Nein, Jesus, doch bete für sie. Nein, ich traue mich nicht. Geh da jetzt raus, du hast gesagt, du willst es. Na okay. Habe ich mit ihr gerungen, bin wieder raus, ja. Dachte so, ich wasche dir die Hände und dann drehst du dich zu ihr um und sagst, Mensch, was ist bei dir los? Ich komme raus, wasche mir die Hände und die Frau geht. Und ich dachte so, was soll ich denn jetzt? Also wenn es schon peinlich ist, jemand im Badezimmer anzusprechen, ja. Es ist noch peinlicher, hinter der Person aus dem Badezimmer rauszugehen, sie zu verfolgen und sie dann anzusprechen. Aber ich war treu, ich habe gesagt, okay, Jesus, bin ihr hinterher aus der Tür raus. Halt! Tut mir leid, klingt vielleicht komisch, aber ich glaube, dass Gott unsere Schmerzen wegnehmen kann, darf ich für dich beten. Total verwirrt, ja. Ja, okay. Und ich habe angefangen für sie zu beten, da mitten im Flur. Ein Freund von ihr kam und wollte sie jetzt irgendwie abholen. In dem Moment, wie ich für sie bete, kommt der Krankenwagen, um sie ins Krankenhaus zu bringen. Und auf einmal ist Trubel und sie wird mitgenommen. Und ich habe nicht mitbekommen, wie sie reagiert hat, ob es was geholfen hat. Aber ich habe es gemacht. Ich komme zurück zu den anderen und so, Mann, Miri, was hat denn so lange gedauert? Ich habe gerade auf dem Klo für jemanden gebetet. Ich weiß nicht, was draus gekommen ist, aber es ging um meinen Gehorsam. Darum, dass ich einen mutigen Schritt mache und eine Person anspreche. Und jetzt bin ich fast schon paranoid. Ja? Ich sitze bei Ikea zum Frühstück und denke, für wen soll ich beten, für wen soll ich beten, für wen soll ich beten? Oder, Herr, bitte zeig mir keinen, ich traue mich gerade nicht. Ich war noch nicht in der Sauna. Und plötzlich sagt Gott, und bist du bereit für jemanden zu beten? Ich so, jetzt? Also wenn es schon peinlich ist, für jemanden auf der Toilette zu beten, ist es in der Sauna irgendwie nicht besser. Und ich so, okay, Herr, wenn du mir jemanden schickst, dann bete ich für jemanden. Es kam glücklicherweise keiner vorbei. Aber ich glaube, Gott wollte einfach mal gucken, mal testen, ob ich bereit wäre. Ne? Wenn wir sagen, Herr, ich würde das gerne machen, dann fragt er mal nach. Was sind mutige Schritte für euch? Das heißt, mutige Schritte heißen nicht für allen das Gleiche. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt rausgehen müsst und auf der Straße für Leute beten. Aber was wäre ein mutiger, glaubensvoller Schritt für dich? Ich höre gerade eine Stelle auf und ich weiß noch nicht, ob ich bei euch genommen werde. Aber es heißt nicht, dass ich an meinem Vertrag festhalte und da jetzt irgendwie bloß Sicherheit habe. Auch das ist für mich gerade ein mutiger, glaubensvoller Schritt. Und für euch auch. Ihr wisst nicht, was ihr wirklich bekommt, wenn ihr mich einkauft, ne? Stille Wasser sind tief und laute auch. Was sind glaubensvolle Schritte, die Gott vielleicht schon länger von dir fordert? Wo du eigentlich so unterschwellig weißt, darüber redet Gott gerade eigentlich schon eine längere Zeit mit mir. Vielleicht ist es heute genau der Moment, wo ich sage, pack's an, trau dich, Gott sieht dich. Gott weiß ganz genau, was gerade in deinem Herzen ist und womit du auch kämpfst, warum das dich zurückhält. Und er sagt, komm, komm, trau dich, steig aus dem Boot, ab aufs Wasser. Aber schau auf Jesus. Petrus ist nur untergegangen, weil er aufgehört hat, auf Jesus zu gucken. Schau auf Jesus. Wo fordert er dich heraus? Und wenn du dir unsicher bist, spring zurück zu Punkt 2. Geh ins Gebet. Geh ins Gebet. Aber ich weiß, dass Gott für jeden Einzelnen von euch was vorhat. Dass er noch nicht mit euch fertig ist. Dass er sagt, ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe dich geformt und ich habe dich berufen und ich habe dich bestimmt. Manchmal müssen wir erst noch ein bisschen geschliffen werden, um genau dahin zu kommen, wo er uns haben will. Aber unser Leben ist der Prozess. Wir schleifen uns aneinander. Und das heißt nicht, ich muss erst zu einem bestimmten Heiligkeitsgrad kommen, Stufe 7 von 9, um evangelisieren zu können oder so. Gott will dich jetzt gebrauchen. Gott will, dass du jetzt folgst. Und Gott hat jetzt eine neue Erweckung für dich in deinem Herzen. Und deswegen würde ich jetzt gerne noch eine Runde mit euch beten, wenn das okay ist. Schließt doch mal einfach alle eure Augen. Vater, ich danke dir, dass du gut bist, dass du jetzt hier bist und dass du jetzt gerade zu Herzen sprichst. Du siehst, an welcher Stelle jeder von uns gerade steht, ob er Angst hat oder ob er mit den Hufen scharrt und endlich los möchte, Herr. Ich danke dir, dass du jedem von uns da begegnest, wo wir gerade stehen. Ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du sprichst, dass du deutlich redest zu unseren Herzen und dich auch deutlich machst, wo wir das Gefühl haben, dass wir dich nicht hören können, wo wir Angst haben, ob das überhaupt funktioniert, deine Stimme zu hören. Du sprichst auf so viele Weisen zu uns. Wir sehen uns nach mehr von dir, Jesus. Wir sehen uns danach, dass Erweckung in uns anfängt. Brich du durch. Nimm du weg, was nicht von dir ist. Und setz du frei. Bei dir sind wir sicher. Und in deiner Hand sind wir geborgen. Und dafür preise ich deinen heiligen Namen. Komm du und rühr uns ganz neu an. Rühr Pforzheim ganz neu an. Rühr die Christusgemeinde ganz, ganz neu an. Wir sind dein und wir machen uns auf, dich zu suchen. Danke, Jesus, dass du da bist. Amen. Danke für eure Geduld.